Irgendwie letzte Zeit und sagt schon ehrlich, wer mag schon Skeptiker? Und sogar im Alten Testament fällt mir gleich die Geschichte so ein, wo der König, der hat so einen komischen Namen, Josaphat kommt zu dem Ahab in 2. Chronik und probiert ihn zu überreden, in einen Krieg zu ziehen und sagt, na, befrag deine Propheten. Und er befragt 400 und alle sagen, wow, cool, er wird richtig siegen. Und dann fragt er noch, gibt es noch jemand? Und der Ahab sagt, es gibt einen. Aber der sagt immer nur Scheiße über mich. Also, und natürlich, das Blödste ist, der hat recht, ne? Aber mögen tut man denn nicht. Weil der sagt, nee, willst du nicht siegen, mach das lieber nicht und so. Und irgendwie so, ist es schon schwierig mit den Skeptikern. Ne? Ich habe jetzt, wir planen nächste Woche nach Russland zu fahren für 3 Wochen. Ich habe alles so schön organisiert. Und da frage ich meinen Mann, wow, ich habe ein Schiff gefunden, der so auf Wolga geht. Und das ist ein altes Schiff, also von 1957, ein deutsches Schiff. Dafür haben wir Geld sogar, weil der 50% weniger kostet als die andere. Und ich so, wow, ich habe ein Schiff gefunden. Und mein Mann sagt so, ja, ist da ein von denen, die letzte Zeit so oft gesungen sind? Gesunken sind? Also da denkst du so, Also schon schwierig, ne? So, wenn du dann so die Ideen hast und da jemand sagt, weiß ich nicht, ob das so richtig klappt. Und ich weiß nicht, wie euch geht, aber grundsätzlich mit der Frage, darf ich mal dann zweifeln? Ist das okay, skeptisch zu sein? Ich glaube, ich bin da schon ein bisschen verbranntes Kind, weil von Anfang an, als ich zum Glauben gekommen bin, mit 13, ich wusste immer, zweifeln ist schlecht. Zweifeln bist du total ungeistlich, wenn du irgendwas zweifelst. Wenn du irgendwie irgendwas dich nicht sicher bist, dann bist du gleich ein schlechter Christ. Und das hat mich so geprägt, dass ich gemerkt habe, ganz lange habe ich meine Zweifel unterdrückt und am Ende, irgendwie war das für mich nicht so gut. Ja, es gibt ein paar Bibelverse, die über Zweifel sind und sie sind da richtig klar. Zum Beispiel Brief zu Jakobus, wo er sagt, die Menschen, die zweifeln, sind wie so eine Welle, die dann hin und her geschmissen wird, also unbeständig. Es gibt noch andere Versen, auch was der Joel vorletzten Sonntag gesprochen hat, total wichtig, also mit dem Mann mit dem Pflug, also der nicht sich zurückgucken muss, sonst geht wirklich eine Welle daraus, aus diesem Pflug. Ich merke gerade den Unterschied zwischen Pflug und Pflug nicht, aber Sie verstehen. Und dann habe ich eine Geschichte mitgebracht über einen Skeptiker. Das steht in einem Johannesevangelium ab Vers 54. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael. Es geht um Anfang, wo Jesus die Jünger beruft. Und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth? Rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Komm mit und überzeuge dich selbst, sagt Philippus. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Also die Geschichte über Nathanael Man vermutet, dass Nathanael, das ist der Bartholomäus mit zweitem Namen, und der kommt aus Galiläa und der war auch Fischer. Und da begegnet ihm Philippus anscheinend, der kannte ihn und sagt, hey, da ist der Messias, der kommt aus Nazareth. Und anscheinend ist der Nathanael, hat ganz viele Vorurteile. Vielleicht hat er eigene Erfahrungen mit Menschen aus Nazareth, weil wirklich, also was ich so ein bisschen mich informiert habe, zuerst die Juden, also die Israelis haben die nicht so sehr, besonders in Jerusalem und so, die haben das so ein bisschen als Menschen zweite geistliche Sorte angesehen, weil die waren geizig, die haben gesagt, die sind dumm. Und manche sogar sagten, wenn sie einmal schafften, nach Jerusalem zu kommen, dann war das nicht unbedingt der geistliche Wachstum, sondern eher Rücktritt für die. Keine Ahnung warum. Also auf jeden Fall dazu noch kam, dass in Nazareth die römischen Soldaten stationierten. Also da waren sie auch ein bisschen schon nicht so ganz, da mussten sie mit Feinden etwas die aushalten und das bestimmt hat auch abgefärbt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch eigene Erfahrungen. Und das prägt schon, ne? Wenn wir, ich habe keine Vorurteile gegen Nationen, ich bin selber Ausländerin, aber wenn du so ein paar Mal ein Auto kaufst von bestimmten Nationen und dann weißt, dass du betrogen wirst, wirst du nächstes Mal denken, so, oh nee, kaufe lieber bei Deutschen. So, also, und kann sein, dass er auch einfach schlechte Erfahrungen mit Menschen gehabt hat aus Nazareth. Und einfach, es gab anscheinend so richtig einen Spruch, oder weiß ich, vielleicht diesen Spruch hat genau Nathanael in die Welt gesetzt. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Auf jeden Fall, der hat eine ganze Prägung, der hat eine Vorstellung, eigene Erfahrung, etwas, was ihn skeptisch gemacht hat. Und was macht er damit weiter? Und ich glaube, in dieser Geschichte ist was ganz Wichtiges für mich, wie er mit seinen Fragen, mit seiner Prägung, mit seiner Skepsis umgeht. Also ich muss gleich euch sagen, Skepsis meine ich jetzt nicht, weil es gibt eine Schule, griechische Schule, Skeptiker, das ist eine richtige, also kann man nicht sagen Theologie, sondern so richtige Schule. Ich meine jetzt bei Skeptiker nicht die Anhänger von Schule, Skeptiker, sondern Menschen, die, die achtsam, aufmerksam, kritisch, wachsam, zweifelnd mit Informationen umgehen. Okay, und was macht denn Nathanael damit? Der Philippus sagt ihm, Moment, ich muss das finden nochmal. Auf jeden Fall, mit meinen Worten sagt er, komm, überzeug dich selbst. Komm, mach eigene Erfahrung, lerne Jesus kennen und wir sehen, was daraus entstanden ist. Der Nathanael hat seine Zweifel, der hat sie nicht weggeworfen. Der ist mit seinen Zweifeln auf Jesus zu und schon ersten Treffen hat ihn so umgehauen, dass er gemerkt hat, boah, ich bin ja richtig überzeugt. Und klar, es gibt auch Auslegungen dazu, was genau meinte Jesus damit, wieso hat denn Nathanael so angesprochen, dass er ihm gesagt hat, ich habe dich unter Feigenbaum gesehen. Manche sagen, dass das war, weil der Feigenbaum richtig, der ist so groß und so, da kannst du richtig da drin sich verstecken. Und eigentlich könnte dich niemand sehen dort. Und manche vermuten und sagen, besonders die aus Nathanael eine ganz geistliche Person machen. Die sagen, dass er bestimmt über Messias gebeten hat und deswegen, wow, hat Jesus ihm begegnet. Aber kann sein, dass er einfach die Feigen von Nachbarn gegessen hat und Jesus hat gesagt, ich habe dich gesehen. Also auf jeden Fall, der hat irgendwas erlebt, wo er gemerkt hat, das könnte nur Jesus wissen. Und das hat ihn so umgehauen. Und was interessant ist, danach, aus diesem Mensch ist unglaublich, also sein Leben und sein Dienst an Jesus und sein, Also das war echt, was ich so von ihm gelesen habe, von auch Geschichten, die nicht so in der Bibel stehen, was vielleicht auch nicht unbedingt 100% stimmen. Aber auf jeden Fall, der ist ein Apostel geworden. Er hat für Jesus, ist für Jesus gestorben und er hat ganz viel Menschen zu Jesus gebracht. Und sogar, da stehen so total abgefahrene Geschichten, wo er in irgendeine Gegend kommt und der König von dieser Gegend hat eine kranke Tochter und er heilt diese Tochter und der König sagt, oh, was kann ich dir Gutes tun? Kann ich dir Geschenke machen? Und er sagt, nee, keine Geschenke, schmeiß einfach eure Götter weg. Und dann schmeißt, bekehrt das ganze Land sich. Ne, so. Also wirklich so abgefahrene Sachen. Auch über Bartholomäus sagt man über Nathanael, dass er ein Weise war und dass sein Wort echt was bedeutet hat. Er war nicht sehr gesprächig, aber wenn er was gesagt hat, war das mega weise. Okay, und was ich daraus gelernt habe und was mich die ganze Zeit begleitet hat. Ich glaube, wir, die geprägt sind, also ich wurde geprägt, du darfst nicht zweifeln, du darfst keine, also wenn du Fragen hast, dann Gott ist irgendwie schon so beleidigt. Wenn du dann irgendwas nicht, mit irgendwas nicht klarkommst, dann musst du dich schämen, dass du da irgendwas mit klarkommst. Und genau da, denke ich, ist das Teufelwerk. Weil wenn ich in eine Beziehung, auch mit einem Menschen oder mit Gott, Fragen habe, nicht weiterkomme, irgendwas mir komisch erscheint und ich, anstatt auf ihn zuzugehen und sagen, hey Nina, du warst aber jetzt komisch, was ist mit dir da los? Einfach mich in mich hineinwende, mich isoliere, dann in diese Beziehung komme ich nicht weiter. Also das bedeutet, jemand, der auch, das merkt ihr bestimmt im Umgang, weiß ich nicht, mit eurer Freundin. Wenn ich jemanden finde, so, hey, was meint er damit, der komische Typ? Ne? Ich habe eine Wahl. Entweder sage ich, so ist das und ich wende mich weg und bleibe mit meinen Zweifeln. Oder ich bringe die Zweifel, spreche die an, übernehme Verantwortung, werde aktiv, komme auf ihn zu und sage, hey, was hast du gemeint? Haben wir ein Problem? Um was geht's? Und das danach oft erlebst du viel tiefere und viel geile Beziehung als vorher. Und in der Bibel habe ich gedacht, sehe ich zwei Menschen, so nicht Teile, sondern zwei Typen von Menschen, die mit ihren Fragen, wie sie damit umgegangen sind. Ein, die genau so gemacht haben. Die hatten die Fragen, die hatten die Zweifel, die hatten die, aber sie haben nicht geschafft, die zu klären. Und ich denke gleich an Kain. Kain, ne? Richtig. Der hat schon viele Fragen zu Gott. Warum ist der Abel ihm lieber? Hat er was gegen mich? Und so bestimmt ganz viele Fragen. Und der steht in der Bibel, der hat seinen Blick nach unten und der hat geschmort. Und Gott geht auf ihn zu und sagt, hey, Kain, wie geht's dir? Warum geht's dir so? Was? Komm, sprich mit mir, bleib mit mir in Kontakt. Und er wendet sich und am Ende ist für ihn nicht best, nicht gut. Oder einen anderen, mir fällt dieser Typ an, der ein Talent bekommt, wenn der Herr Talente vergibt. Ne? Und ein, der auch seine Vorurteile hat. Bestimmt hat er gehört, dass der Herr so grausamer Mensch ist und bla bla. Und er kriegt sein Talent und fragt nicht, klärt nicht, der behält seine Vorurteile, vergrabt den Talent und am Ende entsteht selbsterfüllende Prophetie, ne? Indem, dass er am Ende kriegt er das, was er von seinen Zweifeln gesät hat. Und die anderen Menschen, die wie Petrus stehen und denken so, hä, soll ich da laufen? Das ist doch total unmöglich. Soll ich meine Angst überwinden oder nicht? Und dann sagen sie, ja, ich habe Angst, ich habe Zweifel, ob das Jesus ist, ob Wasser mich trifft, ob Wasser mich trägt, aber ich entscheide, eine Erfahrung zu machen. Ich gehe, ich werde aktiv. Und daraus macht er Erfahrung und wir kriegen eine coole Geschichte. Wo, ne? Oder auch eigentlich der Thomas, der nicht so toll angesehen ist, aber wenn er nicht gefragt hätte, hey Jesus, kann ich da mal anfassen, würden wir bis jetzt nicht wissen, ob das richtig stimmt. Also, der hat schon was für uns gemacht, für uns Skeptiker. Ne? Was denke ich, Bibel damit meint, mit dem Zweifeln negativ gedacht, dass die Menschen, die zweifeln, sind die, die dann so von Wind hin und her geworfen werden. Und das meine ich, genau diese Entscheidungen, die wir treffen, ohne innere Klarheit zu haben. Wenn wir unsere Zweifel, wenn wir unsere Fragen, wenn wir unsere Unmut, wenn wir unsere einfach vergraben und uns sagen, okay, ich nehme das nicht ernst und ich spiele trotzdem mit, dann entsteht sowas. Weil ich habe nicht Klarheit in mir. Ich habe meine Fragen nicht geklärt. Und dann gehe ich, fange ich an, irgendeinen Dienst zu machen, fange ich an, treffe ich irgendeine Entscheidung, heirate oder sonst was, nehme einen Beruf an und da die Frage ist noch nicht geklärt. Und dann ist das schwierig, weil dann bin ich nicht beständig. Ne? Deswegen, ich glaube, und bei Thomas meint Jesus, ich vermute, da könnte Jesus danach fragen noch, ich vermute, dass er nicht das sagt, er findet nicht so blöd die Geschichte, dass es ging ihm nicht um Anfassen, es ging ihm daran, dass Thomas schon so lange mit ihm unterwegs war und kannte ihn nicht genug. Dass der war schon so lange unterwegs und die Beziehung hat bis jetzt nicht getragen, dass er glauben könnte. Und da, glaube ich, ist diese Traurigkeit, wenn du stehst und denkst, hey, du kennst mich doch. Also irgendwo ist ein Punkt, warum glaubst du mir nicht? Und da vermute ich arbeite als Therapeutin in der Klinik für alkoholkranken Menschen. Und ich habe so vor kurzem eine Geschichte erlebt, wo ein Patient von mir, der mich total gut kennt nach 3 Monaten Therapie und eigentlich weiß, dass ich mit ihm gut meine, eigentlich kennt mich, ne? Dann war ich in eine Gruppe, ich habe so eine Infogruppe gemacht über irgendwas und dann anscheinend habe ich etwas gesagt, woran ich mich gar nicht mehr erinnern könnte, irgendwas Negatives oder ist das so rübergekommen? Und dann hat er sich so aufgeregt und gesagt, wie können Sie, Frau Schäfer, dass Sie so über uns Alkoholiker so denken? Und von einer Seite habe ich gesagt, ich fand total cool, dass Sie das ansprechen. Weil Sie sind schon mega viel weit, dass Sie nicht einfach schlucken und sagen, hey, Frau Schäfer denkt über uns schlecht und so. Und da ist ein mega krasser Schritt, wenn ein Mensch sagt, ich spreche das an, ich schmore nicht, auch in der Gruppe, ich möchte wissen, wieso und so. Das ist ein wichtiges Teil. Der andere Teil, wo ich danach mich beschäftigt habe damit, ich habe gedacht, spannend, der kennt mich so eigentlich. Warum, wieso traut er mir zu, dass ich sowas denken kann? Und dann habe ich gedacht, es gibt bestimmt so normalerweise unsere Zweifel und unsere Fragen, ich glaube, sind dafür gedacht und dafür, das ist ein Treibstoff. Das kann uns unglaublich weiterbringen. Das kann uns in unsere Beziehungen weiterbringen, in unsere Freundschaften, bei unserer Arbeit, wenn ich denke, so, hä, ist das meine Arbeit noch oder nicht? Mache ich mir Spaß oder nicht? Oder einfach grundsätzlich, wenn ich das ernst nehme, wenn ich das aktiv angehe, das ist etwas, was sogar die Schulen früher, die biblische Schulen, die waren darauf aufgebaut, dass die Fragen gestellt wurden. Nicht, dass der Lehrer irgendwann ihn vorgekaut hat, sondern die Fragen von den Schülern waren der Stoff von der Lehre. Und das war das Geilste, weil da kommst du viel weiter, wenn du Fragen hast. Wenn du sagst, ey, damit komme ich nicht klar, Gott, was ist da los? Ich verstehe dich nicht. Und da ist jede neue Krise ein neues Level, wo ich sage, okay, zuerst stelle ich Fragen, warum. Irgendwann kommt das in Fragen, wofür. Und da ist etwas, wo ich wachsen kann. In meiner Ehe kann ich wachsen, in meinen Beziehungen zu meinen Kindern, in meinen Freundschaften. Wenn ich merke, irgendwo ein Punkt, wo ich merke, hä? Komisch oder irgendwie verstehe ich nicht oder ich fühle mich komisch oder mit dieser Person. Wenn ich das aktiv angehe, ist das immer ein neues Level. Aber es gibt eine Ebene bei Menschen, die wie so eine, wissen Sie, wie ein Akku nicht laden kann. Du letztendlich, wenn du das wegtust, ist wieder leer. Und dafür würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das bei Thomas war, die Menschen, die als Kinder erlebt haben, etwas, wo ich darf niemandem vertrauen oder andere, irgendwelche krasse Erfahrungen, Traumata oder sowas, wo ich bei meinen Patienten merke, die sind gar nicht fähig, Vertrauen zu kamadieren oder wie heißt das? So zu sammeln. Also, weil zum Beispiel ich habe gemerkt, ich komme auch aus schwierigen Verhältnissen und es war schwierig am Anfang, jedes Mal, wenn Stefan, mein Mann, irgendwie mit mir nicht zufrieden war oder wir haben irgendein Problem oder Streit, ich habe immer gemerkt, als ob ich habe immer in Frage gestellt, ob er mich liebt. Und dann habe ich wirklich gesehen, dass das diese krasse alte Erfahrungen sind und dass mein Prozess ist, mit dem ich gehen muss, das mit Gott klären muss, diese Grundanstellungen, warum kann ich nicht vertrauen? Warum kann ich nicht glauben, dass jemand mich liebt? Da würde ich dich ermutigen, mach mal Seelsorge, geh zum Therapeuten, ist eine wichtige Sache. Wenn jemand erlebt hat und seine Grundanstellung ist, sowieso alle mögen mich nicht, sowieso werde ich allein, sowieso aus mir wird es nicht, dann jeden Fehler, was Menschen machen, jedes Mal, wenn jemand dir komisch vorkommt, denkst du, ja, genau, das ist das. Und dein Vertrauen ist wieder auf Null. Und deine Gottesbeziehung ist immer auf Null. Wenn du denkst, Gott liebt mich, irgendwas passiert so, wo du ein Problem hast und denkst du, Gott liebt mich nicht. Deswegen, ich glaube, diese Sache mit Zweifeln und Fragen grundsätzlich ist eine total wichtige Sache. Und ich muss dann in dieser Zeit, als ich über diesen Vers nachgedacht habe, mich neu auswerten, weiß nicht, was für Wort dazu passt. Also neu ausrichten und sagen, Gott, ich habe kein Schuldgefühl mehr, wenn ich Fragen habe zu dir. Wenn die Schuldgefühle kommen und sagen, du darfst nicht unzufrieden sein, du darfst nicht Gott Fragen stellen, du darfst nicht, und dann sage ich, nein, meine Frage, mein Kampf, es ist jetzt ein Potenzial zu Wachstum. Ich bleibe in Beziehung. Das Wichtigste ist, wie du damit umgehst. Bleibst du dran, gehst du auf Gott zu, gehst du auf die Menschen zu, dann ist das wow. Wenn du dich aber abwendest, wenn du sagst, nee, und isolierst, dann ist das gefährlich. Und ich habe in dieser Zeit auch jetzt vor kurzem bei Facebook ein Bild gesehen von einer Gemeinde, wo ich früher war, die immer bei Lobpreis so eine goldene Staub irgendwie immer gesagt hat. Die haben immer gesagt, oh, goldene Staub. Und als ich dort war, habe ich auch so gedacht, weiß ich nicht. So eine goldene Staub haben wir auch bei der Tür von unseren Nachbarn. Keine Ahnung. Und ich habe meinen Zweifel unterdrückt. Und ich habe nicht dran gegangen. Wir haben damals gesprochen, wir haben gesagt, wir können diese Staub irgendwie, untersuchen, schicken und Klarheit schaffen. Ich habe damals mich nicht getraut, weil ich gedacht habe, alle anderen denken, dass das goldene Staub ist. Wenn ich zweifle, dann bin ich die Ungeistlichste. Ne? Ich möchte ja nicht schreien, der König ist nackt. Da möchte ich nicht diese Rolle übernehmen. Und ich habe das in mir einfach vergraben und zugemacht. Und dieses Mal, als ich das gelesen habe, wieder beim Facebook, ich habe gedacht, ja, ich habe eine Chance verpasst, zu wachsen in diesem Punkt. Ich habe Chance verpasst, für mich zu erkennen, ist das etwas, wo ich noch mehr in meinem Glauben wachse und noch mehr was erlebe. Und anstatt dem habe ich immer gesagt, goldener Staub, ich habe meine Zweifel. Ne, so, weil ich bin nicht mehr von Ort, kann nicht mehr. Ja, okay. Also was ich am Ende, ich glaube, ich bete am Ende. Gott, ich danke dir, dass du keine Angst hast von unseren Fragen. Du hast keine Angst vor unsere Zweifeln. Und auch dann, wenn wir mit dir irgendwie schimpfen und sagen, hey Gott, ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe mein Leben nicht. Du hast kein Problem damit, solange ich in Kontakt mit dir bleibe. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns daran bestätigst, unsere Zweifel und unseren Fragen ernst zu nehmen und sich nicht schämen, zu dir zu kommen und uns nicht schämen, auf die Menschen zuzugehen, dass du diesen falschen Demut und falsche Schuldgefühle uns da sagst, nee, ich möchte mit dir sprechen, ich möchte dich weiterbringen. Ich bitte dich, dass wir erkennen, dass unsere nächste Frage, unsere nächste Krise ist etwas ist, was uns unglaublich weiterbringen kann, auch wenn das schmerzhaft ist, solange wir nicht uns isolieren lassen. Ich sehe in uns richtig einen Haufen von neuen Nathanaels und eine Gemeinde von denen, die echt was bewegen werden, weil wir Fragen haben. Wenn wir einfach nicht etwas schlucken, weil jemand sagt, dass das nicht anfühlt oder anhört, sondern dass wir eher lieber reingehen, lieber unsere Finger in die Wunde von dir stecken und sagen, hey Jesus, ich möchte, das klingt so ein bisschen negativ, ne, mit in Wunde stecken, aber du kannst damit umgehen und dass wir lieber echt Mut haben, dran zu bleiben, unsere inneren Fragen zu klären und nicht irgendwie mitmachen aus Angst. Und dann werden wir fähig, durchs Meer zu gehen, das Meer vor uns teilt, wenn wir das bewusst mit dir klären. Ich danke dir, dass du uns dabei begleiten möchtest und dass du echt Spaß hast, mit uns in diesem Kontakt zu bleiben, unsere Fragen zu beantworten. Und echt, danke dir. Amen.